Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr durchstarten können, so früh im Jahr mit einer Taufe. Und dabei geht es mir nicht um den Kaffee und den Kuchen, den es danach gibt. Das ist auch immer ein schöner Anlass, um Gemeinschaft zu haben. Und Gemeinschaft ist auch tatsächlich etwas, was Jesus sehr geliebt hat und auch immer gepflegt hat. Kommt nach vorne. Hey, das ist mutig. Ein Applaus bitte. Wunderbar. Genau. Nehmt Platz. Genau. Niemand soll in den Gängen stehen. Dani, du stehst so, als wenn du was suchst. Ja? Oder willst du? Er will, glaube ich, predigen. Ja? Ich freue mich deswegen, dass wir im Januar schon miteinander Taufe feiern können, weil die Taufe ein entscheidendes Ereignis ist. Es zeigt nämlich auf einzigartige Weise, dass die Botschaft von dem auferstandenen Jesus Christus und dass er lebt und kräftig ist, immer noch wirkt, immer noch Menschen begeistert und Menschen in diesen Einflussbereich kommen, wo Jesus hineinwirken möchte. Menschen, die bislang Jesus nicht gefolgt sind, sind auf einmal vollkommen überzeugt davon, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater im Himmel ist. Und das sind schon, wie soll ich sagen, das markiert einen heftigen Wechsel, wenn jemand zu dieser Überzeugung kommt, ich brauche Jesus ganz und gar, ansonsten habe ich keine Hoffnung in diesem Leben oder in dem nächsten Leben. Und das zeigt uns, dass Jesus immer noch aktiv ist und immer noch Menschen ruft. Und wir werden heute Ronja taufen und wir werden später auch dein Taufzeugnis hören. Keine Angst, die meisten gucken freundlich, also kannst du dich schon mal vorbereiten. Die wenigsten werden gegen dich sein. Also wir werden heute ihr Zeugnis hören, damit mit ihr gemeinsam die Taufe feiern. Und mit Gottes Gnade werden dieses Jahr noch viele weitere folgen. Amen. Aber bevor wir zur Taufe schreiten, möchte ich die Gelegenheit nutzen, einen wichtigen Tauftext zu betrachten, den eben gerade die Olga vorgelesen hat aus dem Römerbrief. Und wenn wir aufmerksam lesen, werden wir am Ende der Predigt eine sehr wichtige Frage beantworten können, die da lautet, bin ich eigentlich bereit für die Taufe? Denn die Wahrheit ist, dass diese Frage sehr viele Menschen beschäftigt und mitunter sogar viele quält. Bin ich bereit, mich taufen zu lassen? Ist das auch etwas, wo Jesus mich zuruft? Und dann gibt es ganz viele Fragestellungen, die die Fragen verändern sich übrigens nicht. Seitdem ich Teenie bin und selber durch diesen Prozess gegangen bin und damals mit meinen Freunden in der Gemeinde auch darüber gesprochen habe, dieselben Fragen, die mich vor 23 Jahren oh Mann, es ist hart, ey. Irgendwann merkst du, du musst in Jahrzehnten reden, dann merkst du, du wirst alt, die mich schon vor über 20 Jahren beschäftigt haben, die beschäftigen heute immer noch Menschen. Bin ich schon so weit? Und woher merke ich das eigentlich, dass ich das auch darf, dass ich das soll? Wer sagt mir das eigentlich? Woher wissen diese ganzen Leute wie Ronja, dass ihr Tag gekommen ist? Darf ich auch? Kann ich auch? Soll ich auch? Genau. Aber bevor wir einige Verse aus dem 6. Kapitel lesen, möchte ich gerne euch mit hineinnehmen, worüber das 5. Kapitel im Römerbrief spricht. Warum? Wir haben eben gerade im Bibeltext gehört, dass das 6. Kapitel im Römerbrief so beginnt, was sollen wir nun sagen zu dem, was eben gerade kam? Also man muss schon irgendwie eine Idee haben, was ist denn gerade aufgekommen, dass Paulus im 6. Kapitel ansetzt mit, ja, was sollen wir dazu jetzt sagen? Ja, wozu denn überhaupt? Und das möchte ich euch gerne kurz erklären. Im 5. Kapitel, wir haben jetzt nicht die Zeit, uns den ganzen Text durchzulesen. Aber dort geht es darum, dass nachvollzogen wird, warum der Tod so eine unbezwingbare Realität ist. Warum es eine Macht ist, vor der niemand irgendwie davonkommt und die unsere ganze menschliche Existenz auch kennzeichnet. Und in der Heiligen Schrift wird dargelegt, dass der Tod deswegen so eine starke Macht ist, und deswegen in dieser Welt ist, weil die Sünde durch einen Menschen in die Welt gekommen ist und die Sünde zieht alles und jeden radikal
in Mitleidenschaft. Der Tod ist eine letztendliche Konsequenz von unserer Entfremdung zu Gott, sodass wir unser eigenes Leben leben und auch das ganze Leid erleben und letztendlich auch der Tod. Und es braucht nur einen kleinen kurzen Blick in unser eigenes Leben, um diese Wahrheit zu bestätigen. Denn ich habe bislang noch niemanden kennengelernt, der sagen könnte, diese Realität, von der bin ich ausgenommen. Jeder altert, jeder wird krank, jeder stirbt und erst recht jeder von uns verfehlt häufig. Die Bibel spricht davon, sündigt. Altes Wort, ich weiß, was letztendlich nichts anderes bedeutet wie Zielverfehlung. Jeder von uns leidet daran. Jeder leidet daran, dass er nicht das tut, was er tun sollte, sogar manchmal noch nicht das tut, was wir tun möchten. Dass wir sogar Dinge wissen, die gut sind. Wer kennt das? Nur so wenige. Jeder kennt das. Ich habe mir etwas vorgenommen. Ich weiß, das ist richtig, das ist gut, dass das etwas Heiliges ist. Und trotzdem tue ich es nicht und mache genau das Gegenteil. Jedes Leben in diesem Raum bestätigt diese Wahrheit. Doch Gott hat uns, und darüber handelt das fünfte Kapitel, doch Gott hat sich aus Liebe zu uns dazu entschieden, uns gnädig zu sein. Und dann wird erzählt, welchen Stellenwert Jesus Christus hat. Vielleicht bist du das erste Mal hier, vielleicht bist du nach langem vielleicht wieder in einem Gottesdienst und denkst dir so, hey, warum singen die alle mit ganzem Hals über diesen Jesus Christus? Weil dieser Jesus Christus etwas Einzigartiges gemacht hat. Er hat durch sein perfektes Leben und seinem Tod am Kreuz stellvertretend für uns einen Weg zurück zum ewigen Leben gebahnt und uns so mit Gott versöhnt. Es gibt niemanden, der das tun konnte. Er ist der Einzige, der dazu in der Lage war. Deswegen singen wir Woche für Woche, Tag für Tag von diesem Jesus, weil wir erkannt haben und erlebt haben, dass er das getan hat, was niemand anders tun konnte. Und er hat das für uns getan. Und das fünfte Kapitel beschreibt auch, so radikal die Sünde auch ist und selbst wenn sie auch zunimmt, stellt Paulus es gegenüber und sagt, die Gnade Gottes aber, selbst bei einer zunehmenden Sünde, die Gnade Gottes ist überreich. Wenn du in den griechischen Text, das Neue Testament ist in der griechischen Sprache geschrieben, wenn du dort hineinschaust, welches Wort Paulus dort verwendet, ist ganz spannend. Er spricht hier, dass die Gnade Gottes im Vergleich zu der großen Sünde sogar in meinem Leben, dass die Gnade Gottes hypervollkommen ist. Im Griechischen spricht man auch von hyper. Hyper vollkommen. Das heißt, egal wie groß Sünde sein mag, egal wie groß Verfehlung auch wächst in unserem Leben, wenn wir auf Jesus Christus schauen und auf die Gnade und Liebe, die Gott zu uns hat, dann müssen wir konstatieren und feststellen, dass seine Gnade nicht nur auf der gleichen Augenhöhe ist, sondern sie ist vollkommen, ja noch mehr, sie ist hyper vollkommen. Also Paulus ist ein Anliegen, in der Superlativen zu sprechen, um zu sehen, was für eine Gnade Gott zu uns hat. Und lass es mir dir deutlich sagen, denn einige werden es heute vielleicht das allererste Mal in ihrem Leben hören und einige vielleicht nie wieder in ihrem Leben. Lass es mich dir deutlich sagen, unsere Verfehlungen, das ist das, was Jesus Christus der Menschheit gebracht hat. Unsere Verfehlungen trennen uns vom allmächtigen Gott. Sie trennen uns von unserem Schöpfer und sie bringen uns den ewigen Tod. Das ist der Realismus, der von Jesus Christus reingebracht wurde. Jesus ist nicht gekommen, um einfach nette Gefühle zu produzieren. Hören wir zu sagen, kommt, pflegt doch ein bisschen Gemeinschaft, ein bisschen mehr Freundlichkeit, ein bisschen mehr Freundschaft. All das sind gute Dinge. Aber dafür muss sich nicht Gott vom Himmel her aufmachen, Mensch werden und zu uns kommen, um uns zu sagen, bemüht euch mal ein bisschen mehr. Jesus ist gekommen, um eine knallharte Wahrheit zu platzieren. Eure Verfehlungen trennen euch vom allmächtigen Gott. Aber Gott ist Mensch geworden, nicht um euch einfach zu sagen, übrigens, ihr habt nichts mit mir zu tun und verloren, sondern ich bin gekommen, um diese Nähe wieder aufzurichten. Aber das geht nur, indem ich ans Kreuz gehe und das, was ihr verbockt habt, auf mich zu nehmen. Wow. Das bedeutet, ich finde das so krass. Kennt ihr das in Gesprächen, wenn man sich irgendwie, wenn man jemanden beleidigt hat und dann kommt der andere und macht dir dann Vorwürfe? Und du weißt, der hat sogar recht mit seinen Vorwürfen. So, jetzt kommt er zurecht und sagt mir, Walmer, du hast das gemacht, du hast mich hier verletzt, du hast mich hier hintergangen und du denkst so, ja, du hast vollkommen recht. Auch wenn wir sowas erleben, sind wir dann in einem Modus, vor allem wenn wir die Verletzten sind, dass wir unsere Kalaschnikow rausholen und bababababab, bis der auf dem Boden liegt. Damit wir uns irgendwie besser fühlen. Damit wir wurden ja eben gerade mit Füßen getreten, wir liegen am Boden, aber wir benutzen das dann, um uns zu erheben über den anderen, um uns wieder Luft zu verschaffen und zu zeigen, ich zahl's dir zurück. Jesus kommt, zeigt uns die Rechnung und sagt nicht, ich drück dich runter, sondern ich bezahle die Rechnung. Ich sag dir die ganze Wahrheit und sie ist nicht lecker. Es macht auch nicht Spaß, als Christ sowas Menschen zu sagen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus sich morgens in die Hände gespuckt hat und hat gesagt, so, jetzt erzähle ich mal den Leuten die knallharte Wahrheit. Ich glaube nicht, dass ihn das mit Freude erfüllt hat. Aber es ist notwendig. Denn wenn wir das nicht sagen, wenn wir nicht verstehen, welche gute Nachricht wir als Christen zu sagen haben, das ist zwar sehr hart zu hören, aber all das, was gegen dich aufgeführt wird, hat Jesus auf sich genommen, weil er dich liebt und nicht hasst, weil er dich wieder in die Verbindung zu Gott bringen will und nichts und niemand kann ihn davon abhalten. Er will nicht, dass wir diese ewige Trennung, was nichts anderes ist als Hölle, ewige Trennung von Gott, das will er ausgesprochen nicht, sondern möchte, dass wir ewig vereint sind mit ihm. Das ist der Himmel. Wenn du jetzt denkst, so Himmel, so wie sieht denn das alles aus? Das ist nicht der Punkt. Wir können uns sowieso nicht die übernatürliche Sphäre komplett vorstellen und artikulieren und erklären. Kennst du vielleicht manchmal, du hast einen Traum gehabt und irgendwie merkst du, mir fehlen Worte zu beschreiben, was ich im Traum erlebt und gesehen habe. Versteht ihr das? Dann denkst du, ich kann dir nicht erklären, was ich dort, wie das dort vonstatten ging. Wisst ihr, unser Traum bedient sich oft Dinge, die wir im Natürlichen erlebt haben und irgendwie unser Hirn dann zusammenfügt. Aber wenn wir es mit den Erzählungen vom Himmelreich Gottes zu tun haben, dann sind das einfach eine andere Liga, übersteigt unser Verstehensvermögen. Aber Himmel ist mit Gott auf ewig verbunden zu sein. Hölle ist auf ewig von Gott getrennt zu sein. Jesus will das nicht. Und dafür müssen die Fakten auf den Tisch, um dann zu sagen, weißt du was, anstatt jetzt meine Kalaschnikow rauszuholen, nehme ich das Kreuz, was dir eigentlich gilt, und ich trage das ab. Ich trage das weg. Alles, was dich trennt, soll weg. Und das zeichnet dieses, wir sind noch gar nicht im 6. Kapitel angekommen, ne? Wir sind im 5. Kapitel, wo es darum geht, selbst wenn die Sünde zunimmt, Gottes Gnade ist hypervollkommen. Egal wie verkorkst dein Leben ist. Und Gott weiß, wie viel verkorkste Biografien hier gerade in diesem Raum zusammensitzen. Gott weiß es. Und du weißt es vielleicht auch. Und Römer 5 sagt, egal wie verkorkst, Gottes Gnade ist viel größer. Gott liebt mehr, Gott vergibt mehr, Gott erbarmt sich über dich, hypervollkommen. Egal wie groß unser Versagen ist. So, diese Wahrheit, die im fünften Kapitel des Römerbriefs platziert wird, diese Wahrheit der überwältigenden Liebe Gottes, hat bei manchen Christen damals oder Menschen, die das gehört haben, ein gewaltiges Missverständnis hervorgerufen. Und das lesen wir in Vers 1 und 2. Wir werden uns heute vorwiegend mit den 4 Versen von Römer 6 aufhalten. In Römer 6, 1 bis 2 heißt es, was sollen wir nun hierzu sagen? Sollten wir in der Sünde also verharren, damit die Gnade zunimmt? Ja, wenn Gnade immer größer ist als deine Sünde, soll ich also in meinem alten Lebensstil, meinen alten Gewohnheiten feststecken bleiben, damit ich Gott die Chance gebe, immer noch gnädiger zu sein? Auf keinen Fall. Hier benutzt Paulus eine griechische Wendung. Das ist die schärfste Verneinung, die du im Griechischen überhaupt sagen kannst. Auf gar keinen Fall, niemals, nie, nicht, nie. Also in Waldemarisch übersetzt, ja. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also statt weiter im alten Lebensstil zu verharren, werden wir jetzt von neuen Werten beherrscht. Das heißt hier, dass wir der Sünde gestorben sind. Wir sind tot für die Sünde. Das bedeutet aber nicht, dass die Bibel davon sprechen würde, dass wer Jesus Christus kennenlernt, zu ihm umkehrt und an ihn glaubt und dann auch getauft ist, dass diese Person irgendwie perfekt oder fehlerfrei wären. Wir kennen das vielleicht auch aus der Redewendung, wenn wir einen massiven Streit erlebt haben, dass wir zu der anderen Person sagen oder vielleicht das sogar selbst gehört haben, du bist für mich gestorben. Wir alle kennen diesen Satz. Das bedeutet nicht, dass diese Person überhaupt nicht mehr existent wäre. Wenn ich das zu Dorian sagen würde, du bist für mich gestorben, hört er nicht auf zu existieren und zwusch ist er weg. Tschüss. Das wäre ja schön manchmal, ja. Also nicht bei dir. Ja. Ich liebe dich. Ja. Aber es soll etwas kommunizieren, und zwar der Bruch zwischen uns. Der ist so umfassend, dass die Beziehung, die wir einst hatten, irreparabel beschädigt wurde. Und du als mein Gegenüber hast keine Bedeutung mehr für mich. Du hast auch keinen Anspruch mehr über meine Person. Du hast keinen Anspruch auf meine Treue und Loyalität, auf meine Zeit, auf meine Ressourcen, auf meine Energie, auf mein Wohlwollen. Ich bin dir rein gar nichts mehr schuldig. Das heißt nicht, dass die Person einfach weg ist. Sie ist durchaus noch da. Sie kann sogar versuchen, und vielleicht habt ihr sowas auch schon erlebt, ihr wolltet euch von Menschen knallhart distanzieren und sagen, jetzt ist Schluss, finito, vorbei. Das geht deutlich zu weit. Dass diese Person aber das nicht akzeptieren wollte und trotzdem versucht hat, irgendwo ein Schlupfloch zu finden, um dich irgendwie doch gefügig zu machen. In derselben Weise verhält es sich mit der Sünde und dem Christen. Der Christ sagt, ich bin für dich gestorben. Du hast für mich keine Bedeutung mehr und du kannst auch nicht daherkommen und sagen, ich habe Anrecht auf dich. Dass ich dir noch irgendetwas schuldig wäre. Von nun an gilt das nicht mehr. Und in Römer 6, Vers 17 beschreibt das dann später Paulus so, dass wir nicht länger Sklaven der Sünde sind, sondern vielmehr Sklaven der Gerechtigkeit. Ich bin meinem alten Leben überhaupt nichts mehr verpflichtet. Die Beziehung ist gebrochen. Das heißt nicht, dass ich doch trotzdem mal hineintappen kann und manche Menschen auch den Fehler begehen, wenn wir das mal wieder auf natürliche Beziehungen runterbrechen, Beziehungen, die wirklich unheilvoll sind und ungesund, dass man sich nicht richtig dann auch distanziert und sich immer wieder auf Sachen einlässt, wo man schon von vornherein weiß, das wird schiefgehen. Jeder von uns kann wahrscheinlich Beispiele davon erzählen. Und so ist es auch als Christ. Wir können uns auch auf Sünde wieder einlassen. Wir wissen schon vorher, was das Ergebnis davon sein wird. Aber es bedeutet nicht, dass die Beziehung dieselbe ist wie vorher. Sondern es gibt einen anderen Herrn in meinem Leben, einen anderen König, einen anderen Gebieter, einen anderen Boss und Chef in meinem Leben. Ich bin nicht mehr meinem alten Lebensstil, mit meinen alten Gewohnheiten, mit meinen alten Verfehlungen verpflichtet. Ich bin jetzt jemandem Neuen verpflichtet. Ich bin nicht in einem neutralen Bereich, wo jetzt ich entscheide, was gut und richtig ist, sondern wenn ich nicht mehr Sklave der Sünde bin, bin ich jetzt, und das ist ein hartes Wort irgendwie, ne? Sklave der Gerechtigkeit. Ich gehöre jetzt zur Seite der Gerechtigkeit, zur Seite Gottes. Ich gehöre jetzt Jesus. Er ist mein Ein und Alles. Und wenn ich irgendjemanden überhaupt irgendetwas schuldig bin, dann ihm und ihm alleine. Und dieser entscheidende Wechsel, den ich gerade skizziert habe von den ersten zwei Versen aus Römer 6, dieser entscheidende Wechsel im Leben eines Menschen wird von Paulus auf den Zeitpunkt der Taufe zurückgeführt. Und das lesen wir jetzt in den nächsten Versen 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ich weiß, diese Sprache ist ein bisschen so gestelzt. Ja, man braucht Zeit, diese Dinge sacken zu lassen. Aber wenn wir diese Verse lesen und verstehen, dann werden wir gleich die Frage beantworten können, wer ist eigentlich bereit, sich taufen zu lassen? Und gilt das auch für dich? Paulus spricht hier über alle Getauften. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Paulus spricht über alle Getauften und er sagt, dass bei der Taufe der Getauften ging es damals nicht darum, dass sie berechtigt waren, in der Taufe allen zu beweisen, dass sie würdig sind, sich taufen zu lassen. Das bedeutet, dass sie durch besondere Vorbildlichkeit, die sie an den Tag gelegt haben, irgendwie es verdient hätten, sich taufen zu lassen. Beschäftigt viele. Bin ich gut genug, um mich taufen zu lassen? Das ist nicht das, was Paulus mit der Taufe in Verbindung bringt. Er fragt nicht danach, ob du vorbildlich lebst, ob du alles schon im Griff hast, ob du schon ganz, ganz neu bist an jeder Stelle und jeder sagt, es ist alles anders. Das ist nicht das, wovon Paulus hier spricht. Es geht auch nicht darum, dass Menschen bereit waren für die Taufe und in ihrer Taufe allen gesagt haben, ich hatte besondere übernatürliche Erlebnisse mit Gott und deswegen gehe ich in die Taufe. Und so habe ich schon häufig von Christen erlebt, ich muss noch irgendetwas Extravagantes mit Gott erleben, damit ich weiß, dass ich auch mich taufen lassen kann. Das ist nicht das, was Römer 6 sagt. Und es geht auch nicht darum, dass Paulus sagt, wisst ihr nicht, als wir uns getauft haben, da hat jeder Einzelne von Gott nochmal einen extra Aufruf bekommen. Ilse, lass dich taufen. Hendrik, lass dich taufen. Elisabeth, lass dich taufen. Und so warten einige und fragen sich, wenn ich mich taufen lassen soll, dann muss Gott mir das ganz persönlich sagen. Da kannst du lange warten. Nein, er sagt hier, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Die Taufe ist also eine öffentliche Identifizierung mit dem Tod von Jesus. Was bedeutet das? Ich identifiziere mich mit dem, was Jesus getan hat. Ich hänge mich jetzt nicht an ein Kreuz, sondern ich lege mich ins Wasser. Ich werde komplett untergetaucht Ich verschwinde sozusagen in diesem Grab, um zu zeigen, das, was Jesus einst durchlitten hat, hat er nicht für irgendwen durchlitten, sondern ich identifiziere mich damit, dass das für mich war. Ganz persönlich, für Waldemar, für sein Leben hat Jesus das getan. Wer sich taufen lässt, erklärt wie Paulus in Galater 2, Vers 20, wo er sagt, Gottes Sohn hat mich geliebt und hat sich selbst für mich hingegeben. Nicht für irgendwen, nicht für die anderen. Wer sich tauft, erkennt, dieser Jesus hat das für mich getan. Meine Sünde, die mich verurteilt und verdammt, hat Jesus aus Liebe zu mir weggeschafft. Nie wieder wird meine Schuld mich von Gottes Liebe trennen können. Das bedeutet, du bist reif für die Taufe, wenn du von Herzen glaubst und bekennst, es war nötig, dass Jesus in den Riss tritt für dich und dich rettet. Es heißt später in Römer 6, Vers 5, dass wer sich tauft, mit dem Tod Jesu verwachsen ist. Verwachsen bedeutet, man ist untrennbar vereint oder organisch verbunden. Da passt kein Blatt mehr zwischen. Das ist so wie, wenn Pflanzen, vielleicht habt ihr das mal gesehen, so ineinander geschlungen sind und du kannst sie nicht mehr voneinander lösen, weil sie zusammengewachsen sind. Wer sich taufen lässt, wer sich fragt, bin ich bereit für die Taufe, muss sich fragen, ist es mein Jesus? Ist das meine Sünde, die ihn ans Kreuz gebracht hat? Hat er das für mich gemacht? War es nötig, dass er das auch für mich macht und nicht nur für die Verbrecher im Gefängnis oder die Junkies im Park, sondern auch für mich? In der Taufe zeige ich, dass ich nicht nur ein wenig Optimierung in meinem Leben brauche, sondern dass ich gar nichts in mir finden kann, was Gottes Annahme verdienen würde. Ich habe bei Gott nichts verdient. Ich kann bei Gott nichts erwerben. Deswegen brauche ich diesen Jesus und ich brauche ihn so, und das mag ich so an der Taufe, und das wirst du gleich, Ronja, erleben, danach ist man klitsch. Nass, komplett, mit Haut und Haar. Mit Haut und Haar brauche ich Reinigung. Mit Haut und Haar brauche ich Erbarmen. Mit Haut und Haar brauche ich Vergebung. Denn da gibt es Dinge in meinem Leben, wo kein Gras drüber wächst. Vertraue nicht dieser Lüge, warte nur ein Stück und dann wird das schon irgendwie besser. Wir wissen alle, dass das eine Lüge ist. Es gibt Dinge, die verschwinden nicht einfach so. Die machen das Gewissen nicht ruhig. Aber Petrus sagt, dass die Taufe eine Bitte an Gott ist um ein reines Gewissen. Und er hört dieses Gebet. Er spricht uns frei von dieser Schuld. Das ist das eine, woran du erkennen kannst, ob du bereit bist für die Taufe. Musste Jesus mich selber auch von meiner Sünde retten. Aber es ist ja so, dass wenn wir Menschen taufen im Wasser, dass wir sie in der Regel nicht unter Wasser lassen. Wir haben gehört, dass Gott reich an Gnade ist, aber ob das mit uns auch so ist? Der muss noch mehr sterben. Es gibt nämlich noch eine weitere Facette, die zeigt, ob du bereit bist für die Taufe. Und die kommt in diesem zweiten Teil. Nochmal Vers 3 und 4 und dann kommen wir tatsächlich auch zum Schluss. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir werden einen neuen Lifestyle führen. Wir werden einen Lebensstil haben, der komplett anders ist als der, den wir bislang gelebt haben. Die Taufe gleicht also einem öffentlichen Herrschaftswechsel. Es ist ein öffentlicher Herrschaftswechsel. Also der Entschluss, von seinen bisherigen Idealen umzukehren. Die Bereitschaft zu sagen, nein, so nicht weiter. Diese Dinge, die meinen Jesus ans Kreuz gebracht haben, sollen meinen Lebensstil nicht mehr prägen. Ich will umkehren von diesen Dingen und ich bin bereit, Jesus in allem zu folgen und mit seiner Auferstehungskraft in diesem Leben zu rechnen, dass Dinge anders werden können in meinem Leben. Und das ist wichtig, es braucht diese zwei Dinge. Das eine ist das feste Vertrauen, dass Jesus mein Retter ist, für meine Sünde gestorben ist. Und das zweite ist die Bereitschaft, umzukehren von seinem alten Leben und ein neues Leben in der Kraft Gottes zu führen. Beides ist notwendig. Wer nur das eine will, ohne das andere, gleicht einem Autofahrer, der auf der Straße fährt mit seinem Navigationssystem, was ihn immer sagt, wo es langfahren soll. Ich fahre ganz gern mit Navi, weil ich, so was Orientierung angeht, bin ich echt eine absolute Niete. Meine Frau ist da viel besser als ich. Und es ist so, als wenn wir sagen, jawohl, Jesus hat das für mich getan. Und dann kommt Jesus und gibt ein neues Ziel ein. Und dann kennt ihr das vielleicht, wenn ihr ein neues Ziel während der Fahrt macht, auf einmal spinnt ganz kurz das System, alles dreht sich, ja, und dann sagt ihr dein Navigationssystem bei der nächsten Möglichkeit umdrehen. Und die nächste Ausfahrt nehmen. Und einige gleichen einem Autofahrer, der zwar ein neues Ziel irgendwie möchte, aber nicht bereit ist, die nächste Ausfahrt zu nehmen. Und das System wird wie verrückt dir die ganze Zeit sagen, die nächste Ausfahrt nehmen, die nächste Ausfahrt nehmen, die nächste Ausfahrt nehmen, die nächste Ausfahrt nehmen, weil du das eine ohne das andere nicht nehmen kannst. Die beiden Dinge gehören zusammen. Wenn du dich fragst, bin ich bereit für die Taufe, dann frag dich, vertraust du, glaubst du, dass Jesus das für dich getan hat, dass es nötig war für dich und dass du Vergebung alleine von Jesus bekommst? Und bist du auch bereit, die nächste Ausfahrt zu nehmen, um dann in die andere Richtung zu fahren? Wenn das dein Bekenntnis ist, wenn du das glaubst, dann ist die Taufe dein nächster Schritt. Dann brauchst du nicht darauf warten, dass irgendwie eine ominöse Wolkenkonstellation dir sagen wird, Waldemar, lass dich taufen. Du musst auch nicht irgendwie erstmal was leisten unter den Christen und ihnen irgendwie beweisen, wie, was du für ein Hecht bist. Und dass du nach ein paar Jahren irgendwie zeigst, seht ihr, jetzt habe ich mich richtig angestrengt und jetzt kriege ich das Abzeichen Taufe. All diese Dinge sind Käse. Die Taufe zeigt, hier ist etwas Neues begonnen. Hier startet etwas Neues vollkommen durch. Mit ganz neuen Zielsetzungen, mit ganz neuen Maßstäben. Es gibt einen neuen Herrn. Es gibt einen neuen König in diesem Leben. Und diese Person hat Vergebung empfangen, weil sie sich vollkommen auf Jesus geworfen hat. Ich möchte dich heute dazu aufrufen. Ich kenne hier viele nicht. Ich weiß nicht, wie es um dich steht. Und wenn du das heute gehört hast, dann geht es nicht darum, dass ich auch meine Kalaschnikow gezogen habe. Die Kalaschnikow hängt da an der Wand und das ist das Kreuz. Jesus hat selber die Kugel aufgefangen. Hier ist niemand, der andere verdammt, sondern wir zeigen, dass Jesus Christus verdammt wurde für das, was uns eigentlich gehörte. Deswegen rufe ich dich heute auf, kehr um. Kehr um zu Jesus. Nicht, weil er dich hasst, sondern vielmehr, weil er dich liebt. Und er der Einzige ist, der dir den Weg frei macht zu einer intakten Beziehung mit dem Vater im Himmel. Dass du Gottes Kind genannt werden darfst. und dass du auf ewig vereint bist mit deinem himmlischen Vater. Er liebt dich und er möchte dich in seiner Gemeinschaft haben. Kehr um und vertrau auf diesen Jesus. Und er wird alles neu machen in deinem Leben. Denn egal wie groß auch deine Schuld auch sein mag, vergiss niemals, Gottes Gnade ist hypervollkommen. Amen. Amen.
Ronja, komm zu mir nach vorne. Jetzt kommt Predigt 2.0. So.